Lukas 1, Abvers 26. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids verlobt war, und der Name der Jungfrau war Maria. Also der Engel Gabriel wurde von Gott gesandt in eine kleine Stadt mit einem schlechten Ruf zu einer jungen Frau, einer armen jungen Frau, müssen wir sagen, war ein Teenager, wahrscheinlich die Maria, war verheiratet mit einem armen jungen Mann. Das wissen wir aus Kapitel 2, weil Maria und Josef sich kein Lamm leisten konnte als Opfer, sondern nur eine Taube, das war das Opfer der armen Leute. Also zu einem armen jungen Pärchen, die waren verlobt. Wir haben letztes Mal gesagt, die haben sich damals verlobt, ungefähr ein Jahr, bevor sie dann wirklich geheiratet haben. Und rechtlich hat es gegolten, als wären sie verheiratet. Sie waren rechtlich so gut wie verheiratet, aber sie haben noch nicht zusammen gewohnt, sind nicht intim gewesen. Sie war eine Jungfrau, wie wir hier lesen. Das ist auch der Standard für uns Christen eigentlich. Haben wir letzte Woche drüber geredet. Und der Name dieser Jungfrau war Maria. Maria ist die griechische Version von dem hebräischen Miriam eigentlich. Und das bedeutet so viel wie die Beleibte oder die Rebellische. Und da denken wir natürlich gleich an die Schwester von Mose, die Miriam, die war wirklich rebellisch. Aber es ist interessant, normalerweise die Namen haben was mit den Kindern zu tun gehabt, mit dem Charakter, mit der Persönlichkeit der Kinder. Und ich finde es interessant, dass Maria die Rebellische ist oder die Beleibte. Vielleicht war sie ein Kind mit starkem Willen. Und den hat sie gebraucht, die Maria. Ist nichts Schlechtes dran, wenn jemand einen starken Willen hat. Solange es geheiligt ist, Gott gebraucht unsere Persönlichkeiten. Vielleicht war Maria auch die Beleibte, wer weiß. Vielleicht hat Maria nicht ganz diesem Bild entsprochen, das wir so oft haben, was wir auf den Gemälden und auf den Bildern sehen, so eine schöne junge Frau mit blonden Haaren vielleicht noch und blauen Augen. Wer weiß. Über Jesus wird gesagt in Jesaja 53, er hatte keine Gestalt und keine Pracht, und wir sahen, als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Jesus hat sich identifiziert mit uns ganz normalen Durchschnittsmenschen. Und falls Maria Jesus ähnlich gesehen hat oder Jesus Maria ähnlich gesehen hat, war sie vielleicht keine besondere Schönheit. Ganz normale junge Frau, ganz normale junge Familie, die wir hier sehen. Das waren der Brad Pitt und die Angelina Jolie oder die Michelle Hunziker und der, wie heißt er, der Eros Ramazzotti, wenn die überhaupt noch zusammen sind. Das wechselt ja so schnell, gell? Aber es waren nicht solche Leute dort an der Krippe, sondern ganz durchschnittliches, normales, junges Pärchen. Ganz normale Menschen, so wie die meisten von uns. Und ich mag das. Gott gebraucht ganz normale Menschen. Paulus schreibt an die Korinther im 1. Korinther 1, denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch sind, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, das sind wir, damit er die Weisen zu Schanden mache, und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache, und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, dass ich vor Gott kein Fleisch, das heißt kein Mensch, rühme. Also du musst kein Model sein, du musst keine Intelligenzbestie sein, du musst kein Magister, Doktor, Diplom, irgendwas sein. Gott schaut auf das Herz und nicht auf die Äußerlichkeiten, nicht unbedingt auf unsere Begabungen und Fähigkeiten. sondern Gott schaut auf das Herz. Und Gott gebraucht die Menschen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Die Herzen, die ihm verfügbar sind. Ich glaube, oft kann sogar herausragende Schönheit oder Intelligenz oder Begabtheit, Reichtum, Berühmtheit können oft ein Hindernis sein. Können Dinge sein, die uns stolz machen und selbstgenügsam. Wo wir nicht auf ihn ausgerichtet sind, sondern auf uns und unsere eigenen Fähigkeiten. Und im gewissen Sinn haben so herausragende Menschen es ein bisschen schwieriger im geistlichen Leben. Ich denke daran, dass Jesus gesagt hat, es ist schwerer für einen Reichen, gerettet zu werden, als für ein Kamel durch ein Nadelöhr zu gehen. So, reiche oder besonders gut aussehende, besonders begabte Menschen tendieren oft dazu, selbst genügsam zu sein. Für die ist es oft schwieriger, sich zu demütigen und zu sagen, Gott, Jesus, ich brauche dich. Ich mache mich abhängig von dir. Und vielleicht gehörst du zu diesen, weiß nicht, 5 oder 10% der Menschen, die besonders schön oder besonders begabt sind, besonders herausragend sind, dann herzlichen Glückwunsch, wenn du zu denen gehörst. Aber achte auf dein Herz, dass du nicht stolz wirst, weil Gott möchte dich gebrauchen, wenn du ihm verfügbar bist. Und wenn du zu diesen 95% ganz normalen Menschen, zu den ganz normalen Aldi-Shoppern gehörst, so wie ich, dann auch herzlichen Glückwunsch. Das ist auch wunderbar, weil Gott will auch dich gebrauchen. Gott gebraucht ganz normale Menschen. Du bist im selben Boot wie die Maria. Die Maria. Die Menschen haben Extrempositionen bezogen, wenn es zu der Person von Maria kommt. Auf der einen Seite haben Menschen sie zu einer Superheiligen gemacht, zu einer Sündenlosen, zu einer besonderen Fürsprecherin bei Gott, mit übertriebener Marienverehrung, nimmt er teilweise recht skurrile Formen an. Ich denke dran, vor 3 Jahren oder so, diese Frau, die das Angesicht von Maria auf ihrem Käsesandwich, auf ihrem Toast gesehen hat, hat das dann um $28.000 bei eBay verkauft. Es ist verrückt, dass es Menschen gibt, die sowas kaufen. Ne? Skurrile Ausmaße. Manche Leute wollen sie sogar zur Miterlöserin machen. Andere reagieren dann dagegen und sagen, hey, das ist gotteslästerlich. Und da haben die recht. Aber die überreagieren dann wieder auf die andere Seite und schütten das Kind mit dem Badewasser aus und sagen, hey Maria, werden sie so fast ab. Und ich glaube, auch das sollten wir nicht tun, biblisch gesehen. Die Maria war eine wunderbare Frau. Und Maria hatte einen ganz besonderen Platz in Gottes Heilsplan. Wenn wir hier in Vers 42 lesen, da sagt der Engel zu Maria, gesegnet bist du unter den Frauen. Maria hatte das einzigartige Vorrecht, die Mutter von Jesus zu sein. Jesus hat wahrscheinlich ihr ähnlich gesehen. Das war ein Vorrecht. Und Maria war ein wunderbares, tolles Vorbild für uns. Sie war Gott gehorsam, sie hat sich rein bewahrt. Hier im Vers 34, sie sagt, wie wird es zugehen? Ich weiß von keinem Mann. Sie war Gott wirklich gehorsam. Sie hatte einen großen Glauben. Sie hatte eine völlige Hingabe an Gott, war Gott völlig verfügbar. Vers 38, sie sagt, siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Das war ihre Haltung. Nur der Engel sprach zu ihr, Vers 31, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Und sie sagt, wie soll das zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr, Vers 35, der Heilige Geist wird über dich kommen. Und ihre Reaktion auf diese abgefahrene Botschaft ist, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Wisst ihr, was Maria da sagt? Maria sagt, Gott, ich erlaube dir, mein Leben zu ruinieren. Gott, es ist okay, ich bin bereit, meine Träume aufzugeben, um deinen Willen zu tun. Ich bin da völlig hingegeben. Tu mit mir, was immer du willst, egal was. Versetzt euch mal in die Maria. Oder versetzt euch in die Eltern von Maria oder in Josef, den Verlobten von Maria. Was würdest du denken an seiner Stelle? Wenn deine Verlobte zu dir kommt, mit der du noch nie intim warst, oder sagen wir, du bist der Papa und deine Teenie-Tochter kommt zu dir und sie sagt, du Papa oder du Josef Schatzi, ich muss dir was sagen, ich bin schwanger. Und es ist aber nicht so, wie du denkst. Es ist vom Heiligen Geist. Ich meine, was würdest du denken? Wir sagen, ja, und ich bin der Kaiser von China. Versetzt euch in Josef rein. Was muss Josef gedacht haben? Wie war das für ihn? Was hat er gefühlt? Maria, meine Verlobte, die ich liebe, die hat mich betrogen. Das hat er gefühlt. War tief enttäuscht, tief verletzt, war geschockt. Und in der damaligen Kultur war es nicht koscher, außerhalb der Ehe schwanger zu werden. Wie gesagt, Verlobung wurde damals so handgehabt wie Ehe fast, wurde als Ehebruch geahndet. Im Alten Testament stand darauf die Todesstrafe. Zur Zeit Jesu konnten die Juden die nicht mehr vollziehen, weil die Römer ihnen das Recht genommen hatten. Aber es war ganz sicher eine Schande. Und ihr könnt euch die Empörung und die Ablehnung der Menschen vorstellen, wenn ihr das mitgekriegt habt, dass Maria schwanger war, ohne verheiratet zu sein. Es war eine Schande. Und nicht nur für sie, sondern für die ganze Familie. Ganz besonders für ihren Vater, ganz besonders für ihren Verlobten Josef. Hey, deine Verlobte oder deine Tochter, das ist eine Hure. So haben die Menschen gedacht damals. Das sind die Erwartungen oder Vorurteile, die der Maria entgegengeschlagen sind. Und wir wissen, wie verletzt der Josef war. Josef war wirklich ein feiner Kerl. Er hat sie wirklich geliebt. Aber er wollte sie heimlich entlassen. Können wir ein bisschen nachempfinden, was es bei ihm ausgelöst hat. Der sagt, Mann, Maria, ich kann mit dir nicht mehr, das ist zu viel. Und er hat sie geliebt, er wollte das nicht öffentlich irgendwie groß, aber er wollte es heimlich tun, bevor dann der Engel zu ihm gekommen ist natürlich und ihn aufgeklärt hat. Vielleicht hätte der Vater von Maria sie vor die Tür gesetzt, wer weiß. Leute haben sie gelästert, die Leute haben Jesus beschimpft. Die Pharisäer haben zu ihm gesagt, mit meinen eigenen Worten jetzt, hey, du Hurensohn, einer untreuen Frau. Und all diese Dinge müssen der Maria durch den Kopf gegangen sein, als der Engel hier zu ihr spricht und ihr die große Botschaft ankündigt. Und Maria war nicht blöd, Maria wusste genau, wie unglaubwürdig diese Story ist. Der Engel fordert sie hier heraus, was zu glauben, was noch nie zuvor geschehen ist in der Geschichte. Ja, im Alten Testament war es verheißen, dass der Messias durch eine Jungfrau zur Welt kommen würde, aber noch nie zuvor war das passiert, dass eine Jungfrau schwanger geworden ist. Das ist was total Abgefahrenes. So wie die Auferstehung, das ist noch nie vorher passiert. Und wenn wir weiterlesen, ihre große Frage war, wie? Wie kann das geschehen? War nicht im Unglauben, wie wir gesehen haben, von Zacharias, der gesagt hat, boah, Engel, das kann nicht sein. Aber sie hat gesagt, wie? Ihre Frage war, wie? Das ist abgefahren, das ist unglaublich eigentlich. Und die Nachricht des Engels war keine einfache Botschaft für die Maria. Der Engel ist nicht zu ihr gekommen und hat gesagt, Maria, wenn du glaubst, dann wirst du reich sein und du kannst eine Nobelkutsche fahren mit diesem Stern vorne drauf, die du dir schon immer gewünscht hast. Maria, ich habe eine frohe Botschaft für dich. Folge Gott nach und er wird dir ein bequemes Leben schenken. Nee, das war keine leichte Botschaft. Das war keine frohe Botschaft für die Maria. Ja, in einem gewissen Sinn natürlich schon. Das war das höchste Privileg, das war, wovon alle Frauen damals geträumt haben, den Messias in die Welt zu bringen. Mutter des Messias, des angekündigten Retters zu sein, davon haben alle jüdischen Mädels geträumt. Aber auf diese Art und Weise? Und wir werden nächste Woche drüber sprechen, warum es so sein musste. Wenn Maria keine Jungfrau gewesen wäre, dann könnte Jesus nichts für uns tun. Könnte uns nicht retten. Aber versetzt euch in diese Situation. Der Engel bringt ja diese Nachricht. Das war ein hoher Preis. Keine leichte Botschaft für sie. Maria war sich bewusst, dass ihr Ja für die Welt Leben bedeutet hat, aber für sie selbst Tod. War eine Schande. Ganzen falschen Verdächtigungen. In ihren Gedanken, wo sie diese Botschaft hört, denkt sie wahrscheinlich dran, ich werde meinen Verlobten verlieren. Ich werde ausgestoßen sein von meiner Familie und wer weiß, ich meine, wer will schon eine Hure heiraten? Ich denke an meine eigene Oma, die wurde schwanger mit meinem Papa, bevor sie verheiratet war. Und das war damals in unserer Kultur schon eine schlimme Sache, vor 70 Jahren oder so. Und die durften damals nicht heiraten, der Opa hat es nicht erlaubt, also der Opa meines Vaters, weil mein Opa nicht gut genug war für sie und war lange Jahre unverheiratet. War sehr schwierig. War eine Schande damals, sie hat viel durchgemacht, die Oma. Und das war in unserer Kultur vor 70 Jahren. Wie viel mehr zur Zeit Jesu und in der Kultur damals. Und ich bin froh, dass es heute anders ist. Dass junge Mütter nimmer runtergemacht werden. In einem gewissen Sinn ist unsere Kultur wieder zu weit auf der anderen Seite. Dass wir schon sagen, hey, es ist kein Problem. Es ist cool. Es ist eigentlich auch nicht. Ne? Gottes Ideal ist, es in der Ehe ist. Kinder brauchen Eltern. Brauchen diesen geschützten Rahmen. Aber der Punkt, den ich machen will, ist, dass Marias Ja zu dieser Verheißung des Engels den Tod bedeutet hat, eigentlich für all ihre Träume und Wünsche als junge Frau. Und das müssen wir sehen. Diese Ankündigung des Engels war eine Riesenherausforderung für sie. War eine schwere Entscheidung. Keine leichte Sache. Sie stand vor einer sehr teuren Entscheidung. Wie hättest du geantwortet an ihrer Stelle? Hättest du Ja gesagt? Denk an deine Lebensträume. Bist du bereit, die aufzugeben, um Gottes Willen zu tun? Wenn Gott dich darum bitten würde, wärst du bereit zu sagen, ja, nicht wie ich will, sondern wie du willst, mir geschehe nach deinem Wort, nach deinem Willen? Lässt du Jesus wirklich Herr sein in deinem Leben? Was darf dich Nachfolge kosten? Ist es okay, wenn die Leute dich auslachen, weil du Jesus in deinem Herzen hast, so wie Maria Jesus in ihrem Leib hatte? Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, da sind wir alle hartgesottene Weicheier im Vergleich zu Maria. Ich dränge dran, wir waren ja evangelisieren letzte Woche auf der Straße und wir haben einen neuen Begriff für Weicheier kreiert, nämlich Sonnenschein-Evangelisierer. Es war ja relativ kalt und wir haben gesagt, oh Mann, es ist so kalt, lass uns in die Sonne gehen und dort Leute ansprechen. So sind wir. Sind wir bereit, uns zum Affen zu machen? Zu Jesus zu stehen, auch wenn Leute vielleicht drüber lachen? Maria hat es getan. Maria hat gesagt im Vers 38, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Und wörtlich sagt sie eigentlich, siehe, ich bin die Sklavin des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Sie hat gesagt, Gott, es ist okay, wenn du meine Zukunft zerstörst. Wenn es völlige Unsicherheit für mich bedeutet, mein Ja, Gott, du tu mit mir, was du willst. Wie Jesus im Garten gebetet hat, Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und ich bewundere Maria dafür. Leute, Maria verdient unsere Hochachtung. Sie ist ein Vorbild für uns. Sie war Gott gehorsam, sie hatte einen großen Glauben, sie hatte völlige Hingabe an Gott. Vers 47 lesen wir, sie betet, sie preist, sie sagt, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist hat verlockt in Gott, meinem Heiland, denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd. Also sie hat ein Herz, Gott zu preisen, sie ist demütig, sie ist eine wunderbare Frau. Und in dem ist sie uns ein Vorbild. Und wisst ihr was? Es ist die Entscheidung von jedem von uns. Es ist deine Entscheidung. Jeder von uns kann so sein wie Maria. Das ist unsere Entscheidung. Und das ist dieser eine menschliche Aspekt. Unsere Brauchbarkeit von Gott hängt auch von unseren Entscheidungen ab. Und wir können die beschränken. Wenn Maria keine Jungfrau gewesen wäre oder wenn sie sich Gott nicht hingegeben hätte und gesagt hat, ja, mir geschehe nach deinem Wort, dann hätte Gott sie nicht gebrauchen können als Werkzeug, um Jesus, den Sohn Gottes, in diese Welt zu setzen. Also in diesem Sinne kommt es wirklich auf uns drauf an. Und es ist unsere Entscheidung, wie wir leben und wie verfügbar wir sind. Deine Entscheidungen zählen. Es macht einen Unterschied, wie du lebst. Und das gilt auch schon für junge Menschen. Das gilt auch schon für euch Teenies. So wie Maria. Maria war ein Teenie. Wir haben da am Dienstag drüber gesprochen. Am Dienstag haben wir das Leben von König Josia studiert. War einer der wenigen wirklich guten Könige in der Geschichte Israels. Er hat ein Herz für Gott. Und er ist König geworden, als er 8 Jahre alt war. Und dann, als er 16 Jahre alt war, hat er eine große Reformation eingeleitet. Und hier haben wir Maria, wieder eine junge Frau, ein Teenager. Die Bibel kennt nichts von diesem wilden, unverantwortlichen, verantwortungslosen, wilden Teenie-Jahren. Das ist nicht biblisch. Die Kids damals, die waren Kinder und dann waren sie erwachsen. Punkt. Da gab es nichts dazwischen. Da gab es nicht dazwischen irgendwo eine Zeit, wo sie körperlich erwachsen sind, aber irgendwo innen drin noch Kinder sein durften und dumm rumgespielt haben. Wird oft heute so als Ausrede oder Entschuldigung gebraucht. Oh, sind junge Leute, wenn die sich ansaufen oder wilde Partys feiern, mit Drogen oder Sexualität rumspielen, randalieren, dumme Dinge tun, unverantwortlich mit Zeit und Geld umgehen, wochenlang vor der Xbox sitzen. Oh, ist okay, das sind Jugendliche, das sind Teenies. Ach, die wollen ihren Spaß haben, ist nicht so schlimm, die werden schon noch erwachsen werden. Das ist Schwachsinn. Als ob unsere Jugendsünden nur halb so viel zählen würden oder nur halb so viel kaputt machen würden. Das ist absoluter Blödsinn. Maria und auch Josia würden sagen, hey, das ist Schwachsinn. Macht es nicht. Sie würden uns sagen, die Teenagerjahre sind genauso dazu da, um Gott zu dienen wie alle anderen. Darum, ihr Teenager, seid verfügbar. Lass dich zurüsten. In der Sommerbibelschule. Mach einen Missionseinsatz mit. Sei aktiv in der Gemeinde. Sei ein Zeugnis in deiner Schule. Verschwend deine Teenie-Jahre nicht. Beeinträchtige nicht deine Brauchbarkeit durch irgendwelche dummen Kompromisse. Irgendwelche dummen Jugendsünden. Deine Entscheidungen sind wichtig heute. Die zählen. Sei verfügbar für den Herrn jetzt. Sag nicht, oh, wenn ich älter bin oder wenn ich mal verheiratet bin oder wenn ich mal in der Rente bin, dann. Nee, Leute, jetzt, heute ist die Zeit, Gott zu dienen und ihm nachzufolgen. Der Herr sprach zu Jeremia. Das ist wieder so ein Jugendlicher, ein junger Mann. Zudem sprach der Herr, sage nicht, ich bin zu jung. Denn zu allen, zu denen ich dich sende, sollst du gehen und alles, was ich gebiete, sollst du reden. Er war ein junger Prophet und Gott hat ihn zu Königen und zu Herrobersten gesandt. Wir haben einige Teenies in der Bibel. Wir haben einen Propheten, wir haben einen König, wir haben die Mutter des Herrn. Alle Teenies. 1. Timotheus heißt es, niemand verachte deine Jugend. Vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Keuschheit. Ihr Teens, das ist der Maßstab für euch. Hier ist die Vision für euch. Nicht die Sau rauszulassen, sondern Mann, Gott zu dienen und sein Vorbild. Du kannst schon als junger Mensch ein Vorbild sein. Und Gott will euch gebrauchen. Ganz besonders. Maria war ein Vorbild für uns. Und dafür bewundere ich sie. Aber auf der anderen Seite, Maria war kein Übermensch. Maria war nicht sündenlos. Maria hat Jesus nicht immer verstanden. Sie hat ihn nicht verstanden, als er da als Zwölfjähriger im Tempel gesessen ist bei den Gelehrten und nicht mit ihnen zurück nach Hause gegangen ist. Hat ihm Vorwürfe gemacht. An einem Punkt musste Jesus sie sogar abweisen, weil sie ihn von seinem Dienst abhalten wollte. Hat es gut gemeint und ich bin sicher, Jesus hat es in Liebe getan. Er hat ihr Mutterherz verstanden, wollte ihn vor Problemen bewahren. Aber Maria war nicht perfekt. Und ganz sicher war Maria oder ist Maria keine Miterlöserin. Das ist in der Tat gotteslästerlich. Im 1. Timotheus heißt es, einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Jesus Christus. Jesus allein. Er ist der Einzige, der uns in eine Beziehung mit Gott bringen kann. Er ist der Einzige, der für unsere Sünden bezahlt hat am Kreuz. Unsere Sünden, die uns von Gott trennen. Er ist der Einzige. Deswegen konnte Jesus sagen, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ist ziemlich eindeutig. Ein Mittler. Und das ist Jesus Christus. Alles andere ist Schwachsinn. Und als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er geschrien, es ist vollbracht. Der Preis für deine Schuld war völlig bezahlt. Deine Erlösung wurde völlig möglich gemacht am Kreuz. Es ist vollbracht. Da kann niemand irgendetwas hinzufügen. Nicht du selber, du kannst es nur als Geschenk annehmen im Glauben. Nicht Maria, nicht irgendjemand anderer. Es ist vollbracht. Und der Vorhang im Tempel riss mitten in zwei. Der Weg zu Gott, dem Vater, war offen. Es gibt nur einen Weg zum Vater und das ist durch Jesus Christus. Es gibt keine Umwege zu Gott, dem Vater, über Maria oder irgendwelche Heiligen oder irgendwas anderes. Jesus ist der einzige Weg. Die Bibel ist da ganz klar. Und wir brauchen auch keine Umwege zu machen zu Gott. Über Maria oder sonst irgendwelche verstorbenen Heiligen. Dass wir irgendwie sagen, Maria, geh für mich zu dem Vater und bitte für mich, weil irgendwie ich bin nicht würdig, selbst zu ihm zu kommen, also geh du für mich, diese Vorstellung. Hey, du darfst selbst zum Vater kommen, im Namen Jesu. Jesus hat dich würdig gemacht. Die Bibel nennt uns Heilige. Wir sind alle Heilige, wenn wir uns Jesus anvertraut haben, natürlich nur. Aber in Jesus sind wir Heilige. Paulus schreibt seine Briefe immer an die Heiligen dort und dort. Er sagt nicht die Sünder in Korinth. Nee, wir sind Heilige in Christus. Heilige, die dann und wann noch sündigen, aber wir sind Heilige. Und wir dürfen direkt zum Vater kommen. Im Hebräerbrief 4 sagt Gott uns, dass wir mit Freimut oder mit Zuversicht vor seinen Thron der Gnade kommen dürfen. Wir dürfen kommen mit Zuversicht. Und Leute, wenn wir diese Einladung von Gott haben als Christen, dann ist es falsch, wenn wir sie nicht nutzen. Stellt euch vor, ihr Eltern, ihr möchtet Gemeinschaft haben mit eurem Kind und ihr sagt zu eurem Kind, du kannst immer jederzeit zu mir kommen. Ich möchte für dich da sein, du kannst mit allen Anliegen kommen, aber dein Kind kommt nicht. Irgendwie, weil es eine falsche Demut hat oder ein falsches Bild von sich selbst oder von dir als dem Papa oder der Mutter. Schickt irgendwie immer die Oma, wenn es was von dir will. Kommuniziert nur mit dir über die Oma. Und du sagst zu dem Kind, hey Kind, nein, bitte, ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Ich will persönliche Gemeinschaft mit dir, bitte komm. Ich bin für dich da. Und das nächste Mal kommt wieder die Oma. Wie fühlst du dich? Ist das cool? Ist das in Ordnung? Wäre das okay für dich? Ich glaube nicht. Und wenn wir so mit Gott umgehen, ist es nicht demütig, es ist eigentlich Rebellion. Es ist eigentlich beleidigend. Und eigentlich sagen wir, Gott, es ist mir eigentlich egal, was du sagst, ich tue das, was ich will. Und ich habe eigentlich lieber mit der Oma Gemeinschaft als mit dir. Oder mit der Maria in dem Fall. Mit der Oma in dem Bild. Es wäre beleidigend für Eltern, oder? Wenn Kinder so umgehen würden mit ihren Eltern. Und es ist eine Demut. Wenn wir so mit Gott umgehen, das ist eigentlich versteckter Stolz, das ist eigentlich Unglaube. Das ist was wir vor Gott bekennen müssen, das ist was, wovon wir umkehren müssen, von diesem Denken. Und wir müssen im Glauben all diese Segnungen ergreifen, die wir in Christus Jesus haben. Du musst es ergreifen, wer du bist in Jesus Christus. Ich meine, wenn du verstehst, dass an dem Tag, als du dich Jesus Christus anvertraut hast, dass Gott dir vollständig vergeben hat, und dass Gott, der Vater, dich adoptiert hat als sein Kind in Jesus. Und dass er dich auffordert, mit Freimut, mit Zuversicht persönlich zu ihm zu kommen. Warum würdest du noch über irgendwelche Mittelsmänner oder Mittelsfrauen mit ihm kommunizieren wollen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Wenn wir verstehen, dass wir persönlich Zutritt haben, dass er wirklich Gemeinschaft haben will mit uns. Das ist so wunderbar. Wir sind seine Kinder. Und außerdem sehen wir nirgendwo im Neuen Testament, dass irgendein Christ jemals zu verstorbenen Heiligen oder zu Maria gebetet oder geredet hätte. Das ist eine völlig unbiblische Praxis. Wir wissen eigentlich gar nicht, dass die uns hören können, die Verstorbenen, die bei Jesus im Himmel sind. Wissen wir nicht, nur Gott ist allgegenwärtig. Nur er kann überall gleichzeitig sein, an mehreren Orten. Und Leute, ich weiß nicht, wenn ich mal im Himmel bin und nicht die Wahl habe, das Angesicht Jesu zu schauen oder euch zuzuhören, euren Problemen. Ich weiß nicht, ob ich noch ein Ohr für euch hätte. Ich wäre völlig von Jesus eingenommen, glaube ich. Ich würde mich nicht von ihm ablenken lassen. Und ich wäre wahrscheinlich so von ihm eingenommen, es ist mir völlig egal, wer was auf dieser Welt abgeht. Und wisst ihr was, ich muss mir auch keine Sorge machen um meine Lieben, die noch auf der Erde sind. Im 1. Petrus, Kapitel 5, sagt der Herr uns, dass wir unsere Sorge auf Gott werfen sollen, denn er ist besorgt um euch. Gott ist persönlich besorgt um dich. Er kümmert sich um dich. Der Vater kümmert sich um euch. Ihr seid in den allerbesten Händen. Und noch darüber hinaus, im Alten Testament ist es ganz klar verboten, mit den Geistern von Verstorbenen zu reden. Ganz klare Aussagen. Das ist nicht heil, das ist nicht richtig, das ist okkult eigentlich, das ist falsch. Egal, ob das verstorbene Ungläubige oder verstorbene Gläubige oder Heilige sind. Die Bibel verurteilt es. Denkt dran an die Geschichte, wo König Saul den Samuel angerufen hat. Durch irgendeine Totenbeschwörerin. Gott hat es verurteilt, Gott hat ihn gerichtet dafür. Das ist nichts Positives oder was die Bibel unterstützt. Im Gegenteil. Ich persönlich glaube, dass es Maria peinlich gewesen wäre. Ihr persönlich wäre es peinlich gewesen, wenn sie gesehen hätte oder sieht, was Menschen in ihrem Namen aufführen. Den ganzen Rummel um sie, wo Menschen sich mehr um Maria drehen als um Jesus. Weil Maria hat die Menschen immer auf Jesus hingewiesen. Die letzten aufgeschriebenen Worte von Maria finden wir in Johannes 2. Das ist die Hochzeit zu Kana. Da spricht sie zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Das ist guter Rat. Haltet euch daran, was Jesus euch sagt, das tut. Also eine ausgewogene Sicht von Maria, eine biblische Sicht von Maria ist, sie war ein wunderbares Vorbild für uns. War eine ganz besondere, tolle Frau. Und wir können ganz viel von ihr lernen. Aber sie war auch ein ganz normaler Mensch, wie du und ich. Und nicht mehr. Seht hier in Vers 28. Als der Engel zu ihr hineinkam, sprach er: Sei gegrüßt, Begnadigte. Und dann im Vers 29 oder Vers 30 sehen wir nochmal, da sagt der Engel: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Gnade. Unverdiente Gunst, unverdiente Annahme, unverdienter Segen. Und das ist die andere Seite. Also auf der einen Seite können wir unsere Brauchbarkeit durch unsere Entscheidungen und unsere Hingabe an den Herrn beeinflussen. Aber auf der anderen Seite, wenn Gott uns gebraucht, ist es immer Gnade. Ist es immer unverdiente Gunst. Ist es nie wegen uns, sondern immer trotz uns. Wegen Jesus. Wir können es nie verdienen, sondern es ist immer ein Geschenk, wenn Gott uns segnet und gebraucht. Es ist immer ein Vorrecht. Also hat Gott Maria gebraucht, weil sie sündenlos war oder weil sie so super heilig war oder sie es irgendwie verdient hat oder sie es irgendwie wert war? Hat Gott sie deswegen gebraucht? Nee, es war Gnade. Es war unverdiente Gunst. Es war deswegen, weil Gott uns Menschen so leidenschaftlich liebt und uns so beschenken will, dass er in Jesus Christus einen Weg bereitet hat, um uns beschenken zu können, wenn wir es nur annehmen wollen, was er für uns getan hat. Das ist der Grund, das ist unverdiente Gunst, das ist Gottes Gnade. Der Engel hat zu Maria gesagt: Sei gegrüßt, Begnadigte. Und zum Abschluss noch eine coole Sache. Dieses Wort Begnadigte kommt im Neuen Testament nur zweimal vor. Das eine Mal ist hier in dieser Stelle, als der Engel Maria begrüßt in der Anrede von Maria. Und das zweite Mal kommt vor im Epheserbrief im Kapitel 1 im Vers 6. Vielleicht schlagt ihr den zum Abschluss gemeinsam mit mir auf. Epheserbrief, Kapitel 1. Da wird dieses Wort begnadigt zum zweiten Mal erwähnt. Und dreimal dürft ihr raten, auf wen es sich dort bezieht. Auf dich, wenn du dich Jesus anvertraut hast. Lass uns gemeinsam lesen. Also im Kontext spricht es hier davon, dass Gott uns in Jesus Christus adoptiert hat als seine Kinder, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Da haben wir es. Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, das heißt durch sein Opfer am Kreuz für unsere Sünden. Die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. In Jesus bist du ein Begnadigter von Gott, wie die Maria. Und wir lesen hier, dass Gott dir reichlich Gnade gibt. Unverdiente Gunst. Er hat das reichlich im Übermaß für dich. Ist das nicht cool? Also, wenn ihr euch nachher begrüßt, falls ihr das noch nicht getan habt, könnt ihr heute Morgen sagen: Sei gegrüßt, Begnadigter. Oder sei gegrüßt, Begnadigte. Das ist cool, oder? Wir haben dieselbe Gnade, wir haben dieselbe Gunst bei Gott, wie sie Maria hatte damals. Du bist ein Gefäß für Jesus, genauso wie Maria damals. Du kannst heute eine Maria sein. Du kannst heute ein Marius sein. Oder was immer die männliche Form von Maria ist. Und Gott will dich gebrauchen. Gott will dich beschenken, Gott will dich begnadigen. Gott will Großes tun durch dich. Er will seinen Willen vollbringen in dieser Welt durch dich. Bist du verfügbar? Wirst du Marias Vorbild folgen und dich ihm anvertrauen und dich ihm völlig hingeben? Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir für Maria. Wir danken dir für das wunderbare Vorbild, was wir in ihr haben. Und Gott, ich bitte dich, Herr, dass du uns wirklich Leidenschaft in unser Herz gibst, dass wir es ihr gleich tun, dass wir sie nachahmen. Dass wir uns wirklich ganz dir anvertrauen und dich ganz Herr sein lassen in unserem Leben. Dass wir einfach sagen, Herr, mir geschehe nach deinem Wort. Dein Wille, Herr. Weil wir wissen, das ist das absolut Beste und Größte und Heilste und Wunderbarste für uns. Und Vater, ich danke dir so sehr, dass wir Begnadigte sind in Jesus. Dass wir jeden Tag aufstehen dürfen, egal was wir getan haben, den Tag oder die Woche davor. Und mit deiner Gunst, mit deiner unverdienten Gunst, mit deiner Gnade rechnen dürfen. Nicht wegen uns, sondern wegen dem, wer wir in Jesus sind. Wegen dem, was er für uns getan hat. Und das ist so wunderbar, dass wir in dieser Freiheit deiner Gnade leben dürfen. Und so gebrauch uns, Herr, zu deiner Ehre. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.